Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die aktuellen Spannungen zwischen dem Iran und den USA und Großbritannien sind nur ein Teil eines größeren Konfliktes, der sich schon lange im Nahen und Mittleren Osten abspielt. Und der ziemlich komplex ist, auch weil er neben geopolitischen Faktoren auch die Religion als Konfliktherd beinhaltet. Es ist seit einiger Zeit verbreitet, von einem Konfessionskrieg in der Region zu sprechen. Und das ist, wie bei so ziemlich allen historischen Analogien, nicht ganz so einfach. Zum einen natürlich, weil man die unterschiedlichen Strömungen im Islam nicht mit den Konfessionen des Christentums gleichsetzen kann. Und erst recht nicht mit deren Ausprägung zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Europa. Zum anderen aber auch, weil da oft die Vielfalt der religiösen Strömungen im Islam im Wesentlichen auf Schiiten und Sunniten bzw. Wahhabiten reduziert wird. Wir stellen in dieser Sendung eine Strömung vor, die einen ganzen Staat der arabischen Halbinsel prägt, aber nur wenig bekannt ist, die Ibaditen. Und wir sprechen über eine aussterbende Fachrichtung an britischen Unis, nämlich die Theologie. Wer soll das noch studieren? Der Oman ist für viele eine vergleichsweise unbekannte Größe auf der arabischen Halbinsel. Und dabei spielt sich auch vor den Küsten dieses Landes, nämlich im Golf von Oman, Weltpolitik ab. Der Angriff auf Tanker dort hat die Weltgemeinschaft ja aufgeschreckt. Und gestern erst gab es ja einen Vorfall nahe der Straße von Hormus, die Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Ein Vorfall, bei dem versucht wurde, ein britisches Schiff aufzuhalten, mutmaßlich von der iranischen Revolutionsgarde, die das bislang abstreitet. Der Oman selbst aber versucht seit langem außenpolitisch eine neutrale Position einzunehmen, vor allem auch im regionalen Konflikt zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitisch-wahhabitischen Saudi-Arabien. Und das hat auch damit zu tun, dass es für keine der beiden Strömungen im Oman eine Mehrheit gibt. Seit Jahrhunderten wird dieses Land vom Ibaditentum geprägt. Eine Strömung, die ihren Anfang hat in der Frühzeit des Islam, Ende des 7. Jahrhunderts, und deren Anhänger sich selbst als besonders tolerant bezeichnen. Doch in der Region eine Politik der Neutralität durchzuhalten, das ist nicht immer einfach. Werner Bloch war im Oman und stellt das Ibaditentum vor.
Die große Moschee von Maskat, der Hauptstadt des Omans. Ein prächtiger Bau mit wertvollen Teppichen, italienischem Marmor aus Carrara und Keramiken aus unterschiedlichen Teilen der islamischen Welt. Die Moschee ist nach Sultan Qaboos benannt, der den Oman seit 1970 regiert. Diese Zentralmoschee der Ibaditen, eingeweiht 2001, ist einmalig in der islamischen Welt, erklärt der vom Religionsministerium bestellte Führer. Denn hier wird überkonfessionell gebetet.
We have the Muslim, it's the same, there is no difference.
Wir sind alle Muslime und wir sagen, es gibt nur einen Gott. Die Menschen, die hier beten, kommen aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Etwa 75% der Muslime im Oman sind Ibaditen. Dazu kommen 20% Sunniten und rund 10% sind Schiiten. Sie alle, Ibaditen, Sunniten und Schiiten, sie beten hier einträchtig nebeneinander. Was immer die Muslime sonst trennt, hier im Oman, während des Gebets, spielt das keine Rolle. Sie sind alle vereint. Das gibt es nur im Oman.
Der Architekt und Archäologe Michael Jansen, Professor an der German University of Technology in Maskat, genießt die entspannte Atmosphäre.
Also die ibadische Moschee zeichnet sich aus durch Simplizität im Design, im Layout. Im Ibadismus hat man keine großen Minarets, sondern Sie sehen hier dieses kleine Türmchen da. Das ist da, wo der Muezzin rauskommt. Also Schlichtheit, wenig Dekoration, so gut wie keine besondere Betonung der Qibla, der Gebetsrichtung, mit der Gebetsnische und eben keine großen Minarets. Und sehr schön in der architektonischen Form.
Wer mehr über den Ibadismus erfahren will, für den gibt es keine bessere Adresse als das Religionsministerium im Zentrum der Hauptstadt. Über 6000 Männer und Frauen arbeiten hier. Ein gigantischer Betrieb. und ein Hinweis darauf, welch große Rolle die Religion und das entsprechende Ministerium spielen, nicht nur zahlenmäßig. Der Mann, der diese enorme Behörde regiert, heißt Abdullah al-Salmi. Er ist seit 22 Jahren Religionsminister. Manche sagen, er sei der wichtigste Mann im Kabinett von Sultan Qaboos ibn Said. Der Ibadismus ist identitätsstiftend im Oman. Es geht hier auch um Politik, Gesellschaft und die Verankerung in der Region. Man könnte sagen, der Ibadismus ist das Herz der omanischen Kultur. Der Religionsminister Abdullah al-Salmi:
When we believe in Islam by the all of religion, we believe by Jesus.
Wir glauben im Islam an alle Religionen. Wir glauben an Jesus und an Moses. Wer als Moslem nicht dazu steht, der ist kein echter Moslem. Alle abrahamitischen Religionen gehören zum Islam. Deshalb nennen wir unsere Behörde auch nicht Ministerium für islamische Angelegenheiten. Wir sprechen lieber vom Religionsministerium. Denn sonst würden wir die anderen Religionen herabsetzen. Und das würde unserem Glauben und unserer Praxis widersprechen.
Mit seinem weißen Bart und dem weißen Turban wirkt der Minister freundlich und reserviert zugleich. Abdullah al-Salmi stammt aus einer Familie berühmter Gelehrter und ist selbst ein hoher Religionsgelehrter. Von Anfang an macht er dem Besucher deutlich, worauf es ihm in der Religion ankommt, auf moralisches Verhalten.
Values, it's the more important thing in this life.
Es geht um Ethik. Werte, Werte, Werte. Die Werte sind das Wichtigste im Leben. Und das ist das, woran wir hier arbeiten. Der Prophet ist vor allem über seine Werte zu uns gekommen. Die Botschaft in diesem Ministerium sind Werte, Werte, Werte.
So the values at the end, it's the more important thing, and this is our message in this ministry.
Dieser Primat der Ethik erinnert an das Projekt Weltethos des Theologen Hans Küng. Und tatsächlich hat es Begegnungen zwischen Küng und Abdullah al-Salmi gegeben. Küng sieht im Ibadismus das Gegenstück zum gewalttätigen Islamismus, wie er so häufig in den Medien vorkommt. Doch die Betonung der Ethik im Ibadismus wird nicht überall gutiert. Den strengen saudischen Wahhabiten sind die Ibaditen mit ihren Freiheits- und Verantwortungsgedanken ein Dorn im Auge. Manche Wahhabiten beschimpfen die Ibaditen deshalb als Heretiker, als Ungläubige und sogar als Hunde. Für das kleine Volk der Omani, neben dem übermächtigen saudischen Nachbarstaat, ist das nicht ungefährlich. Tatsächlich versucht Abdullah al-Salmi, die Wahhabiten in Interviews und Reden nicht allzu sehr zu reizen. Er drückt sich gern diplomatisch verklausuliert aus. Vielleicht gibt al-Salmi ja auch deshalb höchst ungerne und selten Interviews. Es ist dem Religionsminister bei aller Beherrschung und Freundlichkeit anzumerken, dass er sich zum Gespräch fast zwingen muss. Es werden Tee und Datteln serviert.
When we judge any religion, we can go to the text, we can go to the justice of that religion.
Wenn wir eine Religion betrachten, geht es niemals darum, diese Religion und ihre Anhänger zu beurteilen, etwa festzustellen, ob sie gut oder schlecht sind. Wir wollen keine oberflächlichen Urteile über andere Religionen fällen. Wir müssen die Basis jeder Religion freilegen. Und das obliegt den Spezialisten, den Wissenschaftlern und Theologen.
And this is only in the hand of the specialist people in that field, the scientists, scholars.
Der Ibadismus geht zurück auf den frühislamischen Bruch zwischen Sunniten und Schiiten. Die Ibaditen sehen sich als Familie der Aufrechten. Ihr Name geht zurück auf den Gelehrten Abdullah ibn Ibad al-Muri al-Tamimi. Die Anfänge der Gemeinde liegen am Ende des 7. Jahrhunderts in Basra. Von dort brachen Missionare auf, vor allem nach Südarabien, aber auch nach Ägypten und Nordafrika. Der Auftrag, ibaditische Gemeinden zu gründen. Noch heute gibt es in Tunesien, Algerien und Libyen solche Gemeinden. Die meisten ibaditischen Missionare waren Händler. Sie kombinierten Geschäft mit religiöser Überzeugungsarbeit. Die Omani gelten seit jeher als clevere Geschäftsleute. Der Ibadismus als sanfter und toleranter Islam ist verbunden mit dem Schiffshandel. Die Händler durchquerten den Indischen Ozean, kamen bis nach China oder entlang der afrikanischen Küste bis nach Sansibar. Mit Afrika gab es auch einen regen Sklavenhandel, was gern verschwiegen wird.
Wir haben 1600 Kilometer on the Indian Ocean.
Wir haben 1600 Kilometer Küste am Indischen Ozean. Das prägt unsere Kultur. Wir leben an diesem Ozean, wir heiraten und wir beten zusammen. Und wir lernen von diesem Ozean. Wir als Seefahrervolk sind für alle anderen offen. Aber der Kern unserer Identität ist die Gerechtigkeit. Wir haben keine Feinde. Wir haben viele Freunde in der Welt. Unser Sultan hat einmal gesagt, ich will eine Karte sehen mit den Feinden Omans. Aber es gibt keine.
So all I want to see the world is very friend of Oman.
Religiöse Toleranz, sagt Religionsminister Al-Salmi, sei im Oman Staatsräson. Es sei verboten, Menschen welcher Religion auch immer zu beleidigen oder herabzuwürdigen. In den Schulen werde eine Art überkonfessioneller Islam gelehrt, der niemanden ausgrenzt. Professor Michael Jansen, der die Deutsche Universität im Oman aufgebaut hat und der seit Jahrzehnten in Maskat lebt.
Die ibadische Religionsform ist eine ganz frühe. Die ist vor der Aufsplittung von Sunni und Schia. Das kam später. Es gibt natürlich auch hier Sunni und Schia, das ist klar. Aber das Schöne auch in Oman ist, dass man diese Unterschiede überhaupt nicht diskutiert.
Sual und Jawab. Kalimat Sa'id al-Ka'bi. Ada Aryam und Sultan al-Risi.
Tatsächlich ist die Atmosphäre im Oman entspannt. Die Architektur ist historisch. Dafür gibt es Gesetze und Bauvorschriften. Das ganze Land ist in seine Geschichte eingebunden. Hochhäuser wie in Dubai oder Riad sind hier nicht zu finden. Die Nachbarn in den Emiraten werden hier im Oman als geschichtslos, als oberflächlich und neureich empfunden. Und doch treibt der Oman mit allen seinen Nachbarn Handel. Auch mit Iran, das von anderen Staaten boykottiert wird. Handel und Wandel als Mittel gegen politische, soziale und religiöse Spannungen? Der Oman erscheint wie das Überbleibsel eines alten, idealisierten Orients, einer nicht-fanatischen Welt, in der Zerstörung und Spaltung keine Rolle spielen. Abdullah Al-Salmi, der Religionsminister, fordert, Staat und Religionsgemeinschaften müssten getrennt sein. Er behauptet, Mohammed habe nie die Rolle eines politischen Führers innegehabt. Ein politischer Islam sei ihm im Nachhinein übergestülpt worden, als Blaupause für den Islamismus.
We believe to protect the religion from the state. It's very important to keep the religion independent from the.
Wir müssen die Religion vor dem Staat schützen. Die Religion muss vom Staat unabhängig sein. Der Staat frisst alles auf. Die Religion, die Ethik, je nach seinem jeweiligen Interesse. Aber die Religion ist etwas anderes als der Staat.
Die Ibaditen unterscheiden sich von anderen islamischen Strömungen durch einige Traditionen. Imame werden frei gewählt. Die Idee, der nach Mehrheitsmeinung Fähigste soll Imam sein. Die Hochburg des Ibadismus im Oman ist die Oasenstadt Nisswa, rund 2 Autostunden nördlich von Maskat. Ein Fort aus dem 17. Jahrhundert, umgeben von gewaltigen, sandfarbenen Mauern. Friedlich ging es hier nicht immer zu. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es Kriege mit den Portugiesen, aber auch inneren Zwist zwischen den ibaditischen Dynastien. Nisswa blieb jedoch die Hauptstadt Omans und Hauptsitz der amtierenden Herrscher. Die Moscheen von Nisswa stammen aus der Anfangszeit des Islam im 7. Jahrhundert. Der Ibadismus kennt ein umfangreiches Schrifttum. Bei der Entschlüsselung alter Texte haben deutsche Archäologen eine Rolle gespielt. Deutsche Wissenschaftler haben in die Interpretation historischer ibadistischer Texte eingegriffen und so langfristig geholfen, den Ibadismus in seiner aktuellen Ausprägung zu formulieren. Aktuell bekennt sich Religionsminister Abdullah Al-Salmi zu einer radikalen Freiheit, die im Islam möglich sei, wenn er in seinem Buch Religiöse Toleranz, eine Vision für eine neue Welt, die Koransure 10,99 zitiert.
Hätte dein Herr gewollt, so würden alle auf der Erde gläubig werden, insgesamt. Willst du etwa die Menschen zwingen, dass sie gläubig werden?
Oder Koran 18,29?
Wer will, der glaube. Und wer da will, der bleibe ohne Glauben.
Das ist das Gegenprogramm zum Islamismus. Al-Salmi sagt, die islamische Welt brauche dringend eine Religionsreform. Vor allem aber meint er, der Islam müsse weiterentwickelt werden, angepasst an den Fortschritt der Welt. Wenn der Islam in der Gegenwart verharre, würde er immer weiter zurückfallen.
Die Ibaditen, eine vergleichsweise unbekannte Strömung im Islam. Werner Bloch war im Oman, wo weltweit die meisten von ihnen leben. Wer braucht eigentlich noch Theologie? Warum sollte man dieses Fach noch studieren? Was nutzt einem das Theologiestudium oder gar das Studium der Religionswissenschaft? Eine zugegebenermaßen etwas ketzerische Frage, die natürlich voraussetzt, dass die Studienwahl in erster Linie nach Nützlichkeitskriterien erfolgt, was ja nicht sein muss, aber oft nun mal eben der Fall ist. Also warum noch Theologie oder Religionswissenschaft studieren? In Großbritannien finden angehende Studierende darauf offenbar selten eine ausreichend plausible Antwort. Die Zahl geht zurück. Und glaubt man der British Academy, das ist so eine Art Leopoldina für die britischen Geisteswissenschaften, dann ist gar die ganze Fachrichtung gefährdet. Allein an der Nützlichkeitsfrage kann das nicht liegen. Was ist da los in Großbritannien? Ada von der Degen auf der Suche nach Antworten.
Immer weniger junge Menschen in Großbritannien schreiben sich für die Fächer Theologie und Religionswissenschaft ein. Seit dem Jahr 2012 ist die Zahl Jahr für Jahr zurückgegangen. In nur 7 Jahren reduzierte sie sich um ein Drittel. Bildungseinrichtungen mit langer Tradition, wie etwa das Heathrop College für Theologie, konnten sich nicht mehr halten. Das College musste im vergangenen Jahr schließen, nach 400 Jahren Lehrtätigkeit. Auch an anderen Instituten wurde wegen fehlender Bewerbungen der Rotstift angesetzt. Es wird zusammengelegt, gestrichen und geschlossen. Die British Academy, die Gelehrtengesellschaft für Geistes- und Sozialwissenschaften mit Sitz in London, hat die Entwicklungen in einem Bericht zusammengetragen. Der allgemeine Trend habe sich schon länger abgezeichnet, sagt die emeritierte Theologieprofessorin Judith Liu aus Cambridge.
Over the last 6-7 years,
in den vergangenen 6-7 Jahren haben wir bereits gespürt, dass sich weniger Menschen bewerben, dass die führenden Universitäten weniger wettbewerbsfähig waren, als sie es sich gewünscht hätten. Die Zahlen zeigen jetzt allerdings einen drastischen Rückgang der Bewerbungen für Theologie und Religionswissenschaft.
Judith Liu hat den Forschungsschwerpunkt Neues Testament und ist auch mit dem deutschen Studiensystem vertraut. Sie hat in Berlin und Tübingen als Gastprofessorin gearbeitet. Die institutionelle Trennung in evangelische und katholische Theologie sowie Religionswissenschaft, wie sie in Deutschland zumeist gehandhabt wird, war ihr damals fremd.
In Germany, theology departments are often largely used for preparing people for ministry.
In den theologischen Einrichtungen wird vor allem für den Pfarrdienst der Kirchen ausgebildet. Da gibt es in Deutschland die Unterscheidung zwischen katholisch und evangelisch und jeweils eine enge Verbindung zur Kirche. In britischen Unis ist das anders. Bei uns finden sich Theologie und Religionswissenschaft in der Regel unter einem Dach, während die Religionswissenschaft in Deutschland oft eigenständig ist.
Und noch etwas ist anders in Großbritannien. Wer dort Pfarrer werden möchte, wählt nur sehr selten den Weg über die Universität, denn die religiösen Träger bieten eigene konfessionsgebundene Ausbildungen an. Im Universitätsfach Theologie und Religionswissenschaft hingegen wird zu allen Religionen gelehrt und gearbeitet. Im selben Studiengang können die Studenten etwa zu Judentum, Islam oder Christentum forschen. Nur ist das eben immer weniger gefragt. Der Bericht der British Academy sucht nach Erklärungen für den Rückgang der Bewerbungen. Da spielt das Geld eine nicht unwesentliche Rolle. In England fallen fürs Studium Gebühren an. Lagen diese vor 2012 bei knapp 3.300 Pfund jährlich, mussten Bachelorstudierende danach fast das Dreifache aufbringen. Umgerechnet gut 10.000 Euro jährlich kostet das Bachelorstudium seither.
And at that stage all the arts and humanities subjects had quite a sharp decline as students.
Zu diesem Zeitpunkt gab es in allen Geisteswissenschaften einen erheblichen Rückgang. Die Schulabgänger haben auf die Gebührenerhöhung reagiert und auch die Eltern haben darauf reagiert. Sie mussten sich genau überlegen, ob sie diese Summe jemals zurückzahlen können. Die meisten Fächer haben sich seither erholt, aber Theologie und Religionswissenschaft haben sich nicht erholt.
Erschwerend kommt laut dem Bericht hinzu, dass es inzwischen weniger Stipendien gibt, die Studentinnen und Studenten finanziell unterstützen. Und noch eine Entwicklung in der britischen Studienlandschaft zeigt Wirkung. Es werden immer mehr interdisziplinäre Kurse angeboten. Solche Hybridfächer heißen dann zum Beispiel Religion, Ethik und Philosophie. Die Studienbeginner halten sich damit viele Optionen für ein anschließendes, vertiefendes Masterstudium offen.
Es ist gut, dass Religion von Historikern, von Soziologen und Ethnologen ernst genommen wird. Aber den Studenten, die diesen Weg einschlagen, fehlen die fachspezifischen Fähigkeiten, die sie in Theologie und Religionswissenschaft erlernen würden, zum Beispiel Sprachen. Das ist auf lange Sicht nicht gut für das Fach.
Die British Academy schlägt deshalb Alarm. Dass dieses Wissen abnimmt oder gar verschwindet, sei auch gesellschaftlich relevant und problematisch. Denn aktuelle Debatten berühren oft auch Glaubensfragen. Religiöse Themen sind präsenter geworden. Das hätte man vor einigen Jahrzehnten noch anders vorhergesagt, meint auch Judith Liu. Aber Religion ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Identität. Leider äußere sich das auch in hässlicher Form, in religiösem Extremismus. Ihrer Ansicht nach brauchen daher nicht nur die Glaubensgemeinschaften selbst ein gutes Verständnis der religiösen Zusammenhänge, sondern auch Politik, Wirtschaft und Medien.
For example, who understand the different ways in which sacred texts are viewed.
Alle sollten verstehen, warum sich eine religiöse Schrift so auslegen lässt, dass sich einige zu absolut inakzeptablem Verhalten ermächtigt fühlen. Aber alle sollten auch verstehen, dass dies nicht die einzige Auslegung ist und dass der religiöse Text deswegen nicht an sich gefährlich ist.
Aber auch bei weniger extremen Beispielen zeigt sich nach Ansicht der Professorin ein Wissensdefizit. Auch in Literatur, Musik oder Kunst würden immer weniger Menschen die religiösen Bezüge erkennen.
There is also something called religious literacy.
Es fehlt insgesamt an religiöser Allgemeinbildung. Das wurde lange als selbstverständlich betrachtet, ist es aber nicht mehr.
The society used to take for granted. People no longer take for granted. They no longer have those skills.
Judith Liu ist inzwischen im Ruhestand. Sie hat ihr Leben dem Studium der Religion gewidmet. Da ist es ihr natürlich ein Anliegen, dass dies auch weiterhin an den Universitäten geschieht. Der aktuelle Bericht der British Academy deutet allerdings eher darauf hin, dass Theologie und Religionswissenschaft in Großbritannien bald weitgehend aussterben könnten.
Über die Lage der Theologie und Religionswissenschaft in Großbritannien war das Ada von der Degen. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und nach den Nachrichten folgt hier unser Service-Magazin Marktplatz. Und dort geht es heute um Mietacker, also kleine Flächen in Stadtnähe, die man sich mieten kann, um dort Hobby-Landwirt zu spielen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.